HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Schiedsrichter werden beschimpft, bespuckt, getreten und geschlagen. Das passiert auf den Fußballplätzen in den Amateurligen, auch hier bei uns in Hessen. Die Übergriffe werden mit dem Handy gefilmt und verbreiten sich in den sozialen Netzwerken. Der Eindruck, der entsteht, ist, das wird immer schlimmer. Ist das so? Darüber will ich reden mit Christoph Schröder. Der ist nicht nur selber seit 3 Jahrzehnten Schiri, er ist auch Coach und Schiedsrichterbeobachter beim Hessischen Fußballverband. Und er liebt seinen Fußball. So sehr, dass er sogar schon ein Buch über seine vielen Erlebnisse auf den Sportplätzen geschrieben hat. Naja, kein Wunder, schließlich ist er ja auch Journalist und Literaturkritiker. Aber wie geht das jetzt wieder mit dem Fußball zusammen? Fragen an Christoph Schröder, jetzt in HR Info das Interview. Herr Schröder, ich würde jetzt gerne mit Ihnen das HR-Info pfeifig oder nicht Quiz spielen. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Sie haben gerade auf dem Spielfeld abseits gepfiffen. Der Stürmer ist erzürnt, dem passt das gar nicht. Er läuft wild gestikulierend auf Sie zu und sagt, nie im Leben war das abseits. Pfeifig oder nicht?
Also gepfiffen habe ich ja schon, weil das Spiel ist unterbrochen. Je nach Tonlage, je nach Lautstärke und je nachdem, ob mir dieser Spieler schon aufgefallen ist vorher, würde ich ihn entweder sehr deutlich ermahnen und ihm sagen, dass er bitte sich ein bisschen zügeln soll, oder ich würde ihm die gelbe Karte zeigen und dann geht das Spiel ja mit indirektem Freistoß weiter, weil ja abseits gepfiffen wurde.
Gelbe Karte ist aber drin in dem Fall, ja.
Die ist absolut drin, je nach Lautstärke und Aggressivität und Spielverlauf.
Gut, andere Szene. Ein A-Jugendspieler verlässt mitten in der zweiten Halbzeit kurz das Spielfeld, um sich eine Bratwurst zu holen, kurz reinzubeißen, die seine Mama ihm gekauft hat. Danach kommt er ganz entspannt wieder zurück aufs Spielfeld. Pfeifig oder nicht?
Ja, da muss man tatsächlich pfeifen, weil er das Spielfeld unberechtigterweise verlassen hat. Und dann geht es auch eine gelbe Karte wegen unerlaubten Verlassens und Wiederbetretens des Spielfeldes.
Kein Spielraum, junger Mann, Hunger zwischendurch, Bratwurst lecker.
Ja, ja, ich weiß, die Pubertären haben ja, die Pubertierenden, ja, die haben ja immer so viel Hunger, aber in dem Fall leider kein Spielraum. Das ist ja das Schöne manchmal am Regelwerk, dass es einem auch keinen Spielraum lässt.
Okay, gelbe Karte. So, andere Szene. Ein relativ kleiner südamerikanischer Fußballer lenkt den Ball mit der Hand über den heranstürmenden Torwart ins gegnerische Tor hinein. Pfeifen oder nicht?
Ja, also selbstverständlich. Wenn man es sieht, muss man auch pfeifen.
Und auch wenn es die Hand Gottes war?
Auch wenn es die Hand Gottes war, selbst dann muss man pfeifen. Ich meine, es ist ja wunderschön eigentlich, darf man fast nicht sagen als Schiedsrichter, dass das nicht gepfiffen wurde damals. Weil
also Diego Maradona, ne? Gegen England,
ja, gegen
Mexiko
England,
1986.
Aber natürlich pfeifen und auch in diesem Fall, weil es eine unsportliche Torerzielung ist, wäre die gelbe Karte zwingend.
Die Hand Gottes. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu unserer ersten Szene. Sie haben also bereits abseits gepfiffen. Ne? Und wie wäre es dann eigentlich, wenn nach diesem Pfiff ein Abwehrspieler quer über den Platz brüllt, was pfeifst du da für einen Mist oder was pfeifst du da für einen Müll, du Depp? Was würden Sie dann machen?
Ja, dann würde ich gar nicht drum herum kommen, diesem Spieler die rote Karte zu zeigen.
Kennen Sie diese Situation?
Ich kenne diese Situation sehr gut. Die ist mir recht eindrücklich in Erinnerung, weil das tatsächlich ein Fall war, der zum einzigen Spielabbruch meines ganzen Lebens bisher in mittlerweile 31 Jahren Schiedsrichtertätigkeit geführt hat.
Sie haben das in Ihrem schönen Buch Ich pfeife aus dem Leben eines Amateurschiedsrichters ja beschrieben, daher kenne ich das auch. Die Szene ging ja aber noch weiter. Was ist da noch passiert damals?
Ja, das war wirklich eine sehr absurde Szene, weil es ein Spiel war, in dem es wirklich um gar nichts mehr ging. Es war der letzte Spieltag, es spielte, glaube ich, der Tabellen-7. Gegen den Tabellen-8. Es ging um nichts. Die Mannschaften wollten danach zusammen Saisonabschluss feiern. Der Grill roch schon. Also es war alles angerichtet. 30 Minuten lang passierte nichts in diesem Spiel. Dann pfeife ich im Mittelkreis irgendwo einen Freistoß. Und dann passiert genau das, was Sie eben angesprochen haben. Ein Spieler brüllt über den ganzen Platz wirklich sehr laut in die Stille hinein. Was pfeifst du da für einen Müll, du Depp? Und dann haben Sie als Schiedsrichter keine Chance. Da geht nichts mit weghören, das haben alle gehört. Und dann gehe ich hin und will ihm rot zeigen. Und ich zeige ihm rot und halte ihm die rote Karte vielleicht etwas zu dicht vor die Nase. Und daraufhin packt er mich und stößt mich mit den Händen, mit der flachen Hand mehrfach vor sich her. Und dann holt er aus. Ups. Und dann dachte ich, so, jetzt passiert es dir also auch. Jetzt kriegst du auch eine ab. Und in dem Augenblick waren 6, 7 Mitspieler dieses Spielers da und haben sich auf den gestürzt und haben ihn unter sich begraben. Also ich bin glimpflich davongekommen. Ich habe keinen Schlag abbekommen. Der Spieler hat sich danach mehrfach bei mir entschuldigt. Ich habe den dann auch noch auf Sportplätzen als Zuschauer, der war relativ lange gesperrt, getroffen und er kam immer wieder und sagte, er könne sich nicht erklären, was damals in ihm vorgegangen sei. Er könne sich nur erklären, er habe buchstäblich rot gesehen.
Ja, doppelt sozusagen. Aber es hätte ja nicht viel gefehlt, dann wäre Ihnen das so ergangen wie dem Kreisliga-Schiedsrichter im Spiel in Münster vor ja, gut einem Monat. Also da hat nicht mehr viel gefehlt. Haben Sie sowas öfter erlebt?
Nein, tatsächlich nicht. Das war tatsächlich die einzige Situation, in der es so knapp war. Glücklicherweise ist mir das ansonsten nicht passiert.
Jetzt muss man dazu sagen, Sie sind ja über 3 Jahrzehnte Schiedsrichter auf Amateurplätzen.
Genau, also ich habe 1988 die Prüfung abgelegt als 14-Jähriger, habe dann ganz normal als Jungschiedsrichter angefangen und habe seitdem durchgehend Spiele gepfiffen, jetzt seit 31 Jahren. Und ich habe tatsächlich nur diese eine einzige Gewalterfahrung in dieser Zeit gemacht.
Was dann insgesamt betrachtet nicht viel ist. Aber wie ist Ihre Einschätzung? Diese Gewalt auf Amateurplätzen, da wird ja momentan sehr viel drüber geredet. Und man kann den Eindruck gewinnen, es ist viel mehr geworden. Man sieht das in den sozialen Medien zum Beispiel. Gab es diese Gewalt dann schon immer? Haben Sie, also ist das Ihnen schon immer bewusst gewesen, dass es sowas gibt, dass sowas passieren kann? In der Zeit, die Sie überschauen, 30 Jahre?
Also zunächst einmal muss ich natürlich sagen, dass ich es sehr gut und sehr richtig finde, dass wenn solche Vorfälle passieren, dass auch darüber geredet wird und dass dafür eine Öffentlichkeit da ist. Ich kann mich da nur auf mein Gefühl verlassen. Es kamen immer Dinge vor. Schiedsrichter wurden schon immer beschimpft. Und wenn man früher aufs Land gefahren ist, auch als junger Schiedsrichter in den ländlichen hessischen Raum, kann man nicht sagen, dass das immer ein Paradies war. Aber ich würde sagen, die Qualität der Aggressivität und die Qualität der Vorfälle und der Gewalthandlungen, die hat sich eindeutig geändert. Also es ist natürlich schon ein Unterschied, ob Sie beim Abgang vom Sportplatz, jetzt nicht despektierlich gesagt, von irgendeinem Opi mit dem Regenschirm auf den Po geklopft bekommen oder ob Sie mit der Faust einen Schlag ins Gesicht bekommen und ohnmächtig werden. Das ist ein gravierender Unterschied und solche Fälle hatten wir eben bedauerlicherweise, schockierenderweise in letzter Zeit häufiger. Und ich glaube, das macht vor allen Dingen den Unterschied, unter anderem die Qualität und natürlich die Tatsache, dass durch die sozialen Medien diese Vorfälle sich auch viel schneller verbreiten und viel stärker wahrgenommen werden als früher.
Ich habe vor unserem Gespräch mal versucht, so ein paar Zahlen zu finden, was Gewalt auf Plätzen, Spielerbrüche angeht. Es gibt Zahlen vom Deutschen Fußballbund, die sind im Sommer für die Saison 2018-19 veröffentlicht worden. Wenn man das liest, nur jedes 2000. Spiel in Deutschland musste wegen Gewalt abgebrochen werden. Das sind also 0,05%, ist nicht viel, denkt man. Es gibt ja, wenn man das mal so sieht, 80.000 Spieler an einem Wochenende, was unglaublich viel ist. 4.000 Mal wurde Gewalt gemeldet in dieser Saison und ja, knapp 3.000 Mal wurden Schiedsrichter angegriffen. Also das ist da eine leichte Steigerung, nicht nur was die Qualität angeht, sondern auch was die Zahl angeht. Aber jetzt keine Eruption.
Ja, tatsächlich. Das ist so. Also wir haben es tatsächlich nicht mit deutlich drastisch gestiegenen Zahlen zu tun. Aber wir müssen natürlich auch, das ist, weiß ich, eine Politikerfloskel, aber trotzdem muss man sagen, jeder Fall ist natürlich einer zu viel. Aber man muss natürlich auch sagen, so wie Sie es auch eben dargestellt haben, die Vorfälle sind in absoluten Zahlen relativ gering. Und wir sprechen hier immer von schwarzen Schafen. Ein Großteil der Vereine verhält sich sportlich, verhält sich fair. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen, zu sagen, wir sozusagen die Guten, die nichts machen, sondern die den Fußballsport ausüben und fördern wollen, wir sitzen alle in einem Boot. Und das sind Vereine, das sind Sportgerichte, das sind Funktionäre und eben auch wir Schiedsrichter. Diejenigen, die zuschlagen und die das dulden und tolerieren, das sind sozusagen die anderen, aber das ist die Minderheit. Erstmal muss man klar sagen, ein Großteil der Vereine verhält sich absolut fair und sportlich. Das sieht man ja auch an diesen Zahlen, die Sie eben genannt haben. Wir reden von 0,05% von Vorfällen bei 80.000 Spielen jedes Wochenende. Trotzdem, jeder Schlag ist einer zu viel.
Haben Sie eine Erklärung? Liegt das vielleicht an dem Spiel selber? Also jetzt im Vergleich zu anderen Spielen. Ist das Spiel anfälliger für überschäumende Emotionen, Fußball an sich?
Na, ich glaube nicht, weil es ja auch andere Sportarten gibt, in denen es sehr aggressiv, sehr körperbetont zur Sache geht und in denen solche Gewaltvorfälle überhaupt nicht vorkommen. Also wenn Sie an Rugby denken. Ich glaube, es hat...
Ja, im Rugby darf aber nur ein Spieler mit dem Schiedsrichter sprechen.
Genau. Und das ist der Unterschied.
Genau,
das ist der Unterschied. Also zum einen glaube ich, Fußball repräsentiert alle gesellschaftlichen Schichten. Oh. Und wenn Sie sich in unserer Gesellschaft umschauen, dann merken Sie oder... Ich jedenfalls habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe sehr stark das Gefühl, dass der Umgang untereinander im Alltag aggressiver geworden ist. Das kann auf der Autobahn sein, ja. Das kann beim Bäcker sein, das kann sonst wo sein. Also ich habe das Gefühl, schauen Sie sich die Politik an, die zunehmend konfrontativ wird. Also ich habe das Gefühl, das gesellschaftliche Klima ist allgemein aggressiver geworden. Und, das muss man auch sagen, der Respekt vor Autoritäten sinkt. Auch vielleicht in Verbindung damit. Polizisten, Lehrer,
Rettungskräfte,
ja. Die angegriffen werden, während sie bei ihrer Arbeit sind. Und zu dieser Sorte von, ich sage es jetzt mal, Beruf gehört auch ein Schiedsrichter, der eigentlich eine natürlich gegebene Autorität hat, die aber so als solche nicht mehr so anerkannt ist, wie es vor Jahrzehnten noch war. Und Fußball ist ein Spiegelbild dieser Gesellschaft. Und ja, man kann tatsächlich oft sagen, wir Fußballschiedsrichter sind dann oftmals irgendwie der Lappen, mit dem man die Welt abputzt. So. Aber wir sind natürlich nicht der Reparaturbetrieb dieser Gesellschaft. Aber natürlich alles, was sich gesellschaftlich an Entwicklungen, an Tendenzen zeigt, wird auf dem Fußballplatz 1:1 wiedergegeben.
Wenn das Ihre Analyse ist, dann kann man das ja auch gleich aufs Publikum übertragen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, welche Rolle das Publikum auf solchen kleinen Plätzen spielt.
Der Unterschied zu einem Stadion, das hat auch Dennis Aitekin kürzlich mal, der FIFA-Schiedsrichter und Bundesliga-Schiedsrichter, gesagt. Der Unterschied ist natürlich, auf einem Dorfsportplatz verstehen Sie als Schiedsrichter jedes Wort von außen. Wenn im Stadion 40.000 Leute brüllen, haben Sie nur ein lautes Rauschen und Dröhnen. Ich habe noch nie vor 40.000 Leuten gepfiffen, ich weiß nicht, wie es ist, aber Dennis Aitekin sagt, das sei so. Auf dem Dorfsportplatz hören Sie jede einzelne Beleidigung und Sie können sie zuordnen. Wenn da 200 Leute sind und Sie stehen irgendwo und dann guckt Sie jemand an und schreit irgendeine Beleidigung, ich nenne sie jetzt nicht, wir kennen sie ja alle, dann hören Sie das. Und das finde ich aber auch besonders erschreckend, weil das sind dann Leute, die Sie anschauen und die auch merken, dass Sie sie anschauen und Ihnen trotzdem eine Beleidigung ins Gesicht schreien. Ich frage mich, wenn man sich auf der Straße trifft, ob sich dann jemand trauen würde, so in dieser Entfernung, in der wir jetzt auch sitzen, 2 Meter, mir ins Gesicht zu sagen, das, was auf dem Fußballplatz wie selbstverständlich gesagt wird. Also die Hemmschwelle auf dem Fußballplatz ist natürlich sehr, sehr viel geringer. Wobei ich sagen muss, ich habe nichts dagegen, wenn Stimmung ist. Ich mag das. Also das hat ja auch einen gewissen Charme. Ja? Also wenn Sie in bestimmte Gegenden fahren, sei es jetzt der Odenwald oder sei es auch die Hessische Rhön rund um Fulda, da haben Sie Stimmung. Ja, da ist was los, da kommen die Leute auch noch. Ja, und das ist auch sehr, sehr schön. Also das macht den Fußball ja auch aus. Und in gewissen Grenzen bin ich auch immer bereit, sozusagen Stimmung von draußen zu akzeptieren, wenn es mit dem Schlusspfiff vorbei ist. Mhm. Und das ist ja tatsächlich in den meisten Fällen so.
Das heißt also, die Gesellschaft oder das, was gesellschaftlich passiert, wirkt auf diesen Fußballplatz, wirkt auf diese 90 Minuten ein. Ist es eigentlich besonders brisant, wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler kurdischer Abstammung auf Spieler mit türkischen Wurzeln trifft im Moment? Also da, wenn Spannungen, die also noch außerhalb Deutschlands liegen, möglicherweise hier einwirken. Ich habe auch mal sehr lange mich mit Spielern vom jüdischen Verein Maccabi Frankfurt unterhalten, die ja sofort zu spüren bekommen, wenn in Israel mit den Palästinensern, wenn sich das verschärft, die Lage, dann werden sie verstärkt angegriffen oder ausgeschimpft und beleidigt. Haben Sie das beobachtet, dass sowas eine Rolle spielt heutzutage?
Also es gibt ja sehr viele dieser, sagen wir mal, nationalen Vereine. Ja. Und was ich mitbekomme und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es natürlich auf dem Spielfeld dann schon ein wenig emotionaler zur Sache geht, dass man auch wacher sein muss, aber das nicht automatisch, um Entschuldigung dieses Wort mal zu sagen, in dem Augenblick, in dem unterschiedliche Nationalitäten oder Ethnien aufeinandertreffen, gleich Bürgerkrieg herrschen muss. Das ist definitiv nicht der Fall. Und ich habe auch mitbekommen, in Rüsselsheim beispielsweise gibt es einen kurdischen und einen türkischen Verein, die in der gleichen Liga spielen. Die Spieler kennen sich untereinander. Und da wird im Vorfeld, wenn die gegeneinander spielen, auch unter den Vorständen miteinander geredet und deeskaliert. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt ein besonderes, schwieriges Feld ist. Also natürlich, ethnische Konflikte, alle Art von sozialen Konflikten werden auf den Fußballplatz getragen. Diese auch, ja. Aber das ist nur ein Teil dessen, mit dem wir es zu tun haben.
HR-Info, das Interview mit Christoph Schröder, der nicht nur selber Schiri ist, sondern auch Coach und Schiedsrichterbeobachter für den Hessischen Fußballverband. Wir haben über Gewalt gegen Schiedsrichter gesprochen und darüber, woher sie kommt. Bleibt nun die Frage, was tun? Was kann man dagegen tun? Was geben Sie zum Beispiel Ihren Kollegen an die Hand?
Naja, zunächst einmal ist es natürlich völlig klar, dass wir einen Strafenkatalog haben und dass Strafen abschreckend sind. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und der Hessische Fußballverband tut eine ganze Menge. Es wird gerade daran gearbeitet, die Höchststrafe im Hessischen Fußballverband, die 3 Jahre beträgt, die auch der Schläger aus Münster bekommen hat, nach
Sperre,
oben.
Ne? Also nicht mehr spielen.
Genau, also 3 Jahre Sperre auf 5 Jahre hochzusetzen. Es gibt.
Aber dann ist ja sozusagen die Fußballerkarriere sowieso vorbei, ne? Oder? Nach 5 Jahren, je nachdem, wie alt er ist.
Und was auch sehr interessant ist zu wissen, darüber habe ich mich jetzt auch erst informieren lassen, dass diese Sperre erst in diesem Augenblick einsetzt, in dem der Spieler wieder einem Verein zugehörig ist. Das heißt, im Fall Münster ist es so, der Verein hat den Spieler ausgeschlossen, der ist vereinslos. Das heißt, die Sperre greift noch nicht. Wenn der sich irgendwann jetzt mal bei einem Verein anmelden will, wobei man auch fragen muss, welcher Verein nimmt den, aber wenn er sich bei einem Verein anmeldet, erst in diesem Augenblick greift die Sperre. Das heißt, im Moment laufen die 3 Jahre noch gar nicht, sondern erst, wenn er wieder Fußball spielen will. Und da müssen wir erst mal sehen, ob es überhaupt einen Verein gibt, der ihn aufnehmen will. Und dann gucken wir. Ja, also diese Sperre ist schon eine gewaltige Strafe, das muss man sagen. Es ist juristisch nicht möglich, lebenslang einen Spieler zu sperren. Das geht nicht. Aber Sie fragten nach Angeboten, was man den Schiedsrichtern an die Hand gibt. Es gibt ein Netzwerk Fairplay Hessen. Es gibt ausgebildete Fairplay-Beobachter, die am Spielfeldrand stehen. Es gibt Schulungen für Spielführer, um Deeskalation herbeizuführen. Es gibt Ausbildungen zum Konfliktmanager und so weiter und so fort. Das heißt, es wird relativ viel getan, um rund um das Spielfeld deeskalierend zu wirken. Aber das bedeutet natürlich trotzdem, wenn Sie einen haben, der ausrastet, ja, dann sind sie machtlos. Es braucht ja immer nur den einen, der buchstäblich rot sieht. Aber es gibt eine Menge Maßnahmen, die der Verband und die Sozialstiftung des Hessischen Fußballverbandes ergreifen, um sozusagen präventiv zu wirken.
Eine Frage interessiert mich auch noch, weil das ja häufig diskutiert wurde in den letzten Wochen. Welche Verantwortung haben denn die Stars, die ganz oben spielen, die in der Bundesliga spielen, die Profikicker, die ja zum Beispiel bei Jubelposen andauernd nachgeahmt werden? Welche Verantwortung haben die?
Also die Verantwortung ist sehr, sehr groß, weil der Satz gilt wirklich ungebrochen. Das, was Sie samstagnachmittags auf Sky oder abends in der Sportschau sehen, sehen Sie am Sonntagmittag auf Amateurplätzen. Das ist so. Also wenn die sich irgendwie einen fantastischen Jubel ausdenken, choreografieren, dann können Sie sicher sein, die treffen sich am Sonntagvormittag und üben das auch ein, um das dann auch zu machen. Im Positiven wie im Negativen wird alles nachgeahmt. Und deswegen ist die Verantwortung ungeheuer groß. Und ich muss sagen, manchmal verliere ich so ein bisschen die Lust, Bundesligaspiele zu gucken. Weil wenn bei jedem noch so klaren Einwurf, wenn bei jeder noch so kleinen Foulspielentscheidung im Mittelfeld diskutiert wird, die Hand gehoben wird nach dem Motto, wir haben hier, obwohl völlig klar ist, es gibt jetzt Abstoß, aber der Stürmer will den Eckstoß haben und so weiter. Es nervt ungeheuerlich. Aber das ist etwas, was sie eben im Gegensatz zum Rugby nicht so schnell wegbekommen. Das hat sich so eingebürgert und das kriegen sie nicht mit einem Schlag weg. Wir können ja jetzt nicht sagen, wer protestiert, und so steht es übrigens in den Spielregeln. Ja, wer gegen Entscheidungen des Schiedsrichters protestiert, wird verwarnt. Dieser Satz steht in den Fußballregeln. Aber fangen Sie mal damit an.
Verwarnt heißt gelbe Karte, ne?
In dem Fall. Richtig.
Genau. Ja. Ja. Glauben Sie denn, dass das, was David Abraham, Eintracht-Kapitän, gemacht hat, den Freiburger Trainer mal kurz umgerannt hat, das auch folgen? Oder ist das eher so ein Ausreißer? Also wie reagieren da die Amateure auf sowas?
Also ich fand schon, dass das ein extrem krasser Fall war. Und ich fand es nicht so wahnsinnig angenehm, dass Eintracht Frankfurt gegen dieses Urteil Widerspruch eingelegt hat. Sie haben gesagt, sie wollen, dass der Spieler gehört wird. Ich fand es auch nicht so wahnsinnig angenehm, dass der Vorstandsvorsitzende unmittelbar nach dem Spiel gesagt hat, das darf er nicht machen. Aber der Schiedsrichter hat ja auch Hektik reingebracht. Also das sind alles so Verhaltensweisen, wo ich genau denke, genau hier fängt es an. Nicht zu sagen, oh Mann, das war jetzt echt blöd und wir reden jetzt nicht über alles andere, sondern erstmal zu sagen, also die gelb-rote Karte in der ersten Halbzeit, die war falsch und ja gut, das mit dem Trainer, das darf er nicht machen. Ja. Mhm. Andersrum hätte ich es logischer und sportlicher gefunden, erstmal zu sagen, das war ein Dammbruch. Ja. Das ist kein Bodycheck auf dem Spielfeld, sondern da geht ein Spieler und auch noch der Kapitän nach draußen und haut einen Trainer um. Ja. Und das sehen alle, die irgendwie mit Fußball zu tun haben, die sehen das. Ja. Also Das finde ich schon bemerkenswert. Also nochmal, nein, das ist keine normale Situation. Und sowas sehen Sie im Amateurfußball eigentlich auch nicht. Also, nee.
Okay, klare Ansage. Herr Schröder, HR Info, das Interview wäre nichts ohne seine Interviewbox. Die steht hier vor uns auf dem Tisch, bescheiden wie ein Schuhkarton und doch so faszinierend, wenn Sie jetzt mal aufmachen wollen und reingucken das wollen. Beschreiben Sie mal, was Sie finden.
Das ist eine Türklinke.
Eine Türklinke.
Eine Türklinke, ja. Ich
was
weiß,
fällt Ihnen dazu ein?
Es fällt mir tatsächlich etwas dazu ein. Ein Vorfall, der mir tatsächlich auch passiert ist, bei einem Club in der Region Frankfurt. Ein ehemals sehr gut situierter Club, der auch höherklassige Ambitionen hatte. Und dem dann das Finanzamt derart auf die Pelle gerückt ist, dass am Ende gar nichts mehr da war. Und bei diesem Club war es so, dass der Schlüssel zur Schiedsrichterkabine verloren gegangen war. Und wir haben dort gepfiffen und wir gehen aus der Kabine raus. Und da steht unser Schiedsrichterbetreuer neben der Kabine und zieht den Türgriff ab. Und da sage ich, und er sagt, ja, Schlüssel ist verloren gegangen. Neues Schloss können wir uns leider nicht leisten, aber so kommt auch keiner rein. Und der stand dann nach der Halbzeit und nach dem Spiel mit dem Türgriff in der Hand neben der Kabine und steckte den wieder dran und machte uns die Tür auf. So geht's also auch.
Das ist eine Szene, die Sie auch in Ihrem Buch beschreiben. Ich pfeife. Sind das so Sachen, die Sie lieben an Ihrem Job? Solche Kleinigkeiten, so dieses Menschliche, allzu Menschliche?
Ja, natürlich. Also das macht das aus. Und ich darf ja eines mal sagen, wir haben sehr viel über Probleme gesprochen. Schiedsrichter sein ist ein fantastisches Hobby. Es ist ein großartiges Hobby. Sie sind am Spiel dran. Sie sind nah dabei. Sie haben Bewegung. Sie haben Kontakt mit Menschen. Sie üben Sozialverhalten. Es prägt die Persönlichkeit wahnsinnig. Nicht immer nur positiv, wie meine Frau vielleicht sagen würde, die manchmal zu mir sagt, wenn ich mit ihr spreche, ey, du bist hier aber nicht auf dem Platz. Und dann sage ich, ja, okay, Entschuldigung. Aber es ist ein fantastisches Hobby. Und natürlich sind es solche Erlebnisse mit Menschen, die dem Sport positiv gegenüberstehen, die auch uns Schiedsrichtern positiv gegenüberstehen. Man macht Bekanntschaften, man fährt zu Vereinen hin und wenn man dort wieder hinkommt und wiedererkannt wird und übrigens auch Mannschaften sich freuen, einen zu sehen. Und zwar nicht, weil sie beim letzten Mal hoch gewonnen haben und bevorteilt wurden.
Das gibt es also auch. Ja? Man ist nicht permanent nur Buhmann.
Man ist ganz, ganz selten Buhmann. Also wenn man permanent nur Buhmann wäre, dann hätte ich das nicht 31 Jahre gemacht. Also man ist selten Buhmann, sondern meistens passiert gar nichts. In den schönen Fällen bekommt man Lob. Aber schon wenn gar nichts passiert, sondern einfach nicht über einen gesprochen wird, heißt ja, man hat zumindest in den Augen aller Beteiligten nichts falsch gemacht. Und wenn man dann sozusagen freundlich behandelt wird, dann ist das schon gut. Also wir Schiedsrichter sind nicht Schiedsrichter geworden, um jedes Wochenende in den Himmel gehoben zu werden. Dann ist es das falsche Hobby, dann muss man eben Fußballstar werden.
Ja, ich habe mich ja schon so ein bisschen gefragt, woher so die Motivation kommt, ausgerechnet Schiri zu sein. Da fährt man also auf irgendeinen Dorfverein, bekommt eigentlich nicht viel Geld dafür, dann fängt es an zu regnen, dann lässt man sich ein bisschen beschimpfen, hat nasse Füße, dreckige Beine, dann stellt man sich am Ende unter eine Dusche, die nicht richtig warm wird und bringt sich noch ein Fußpilz mit nach Hause. So.
All das ist möglich. Ja.
Ist möglich, aber trotzdem macht
es
Spaß.
Es ist möglich, aber es ist nicht die Regel. Und das Gefühl, das man hat nach einer erfolgreichen Spielleitung, ist das wirklich für einen Augenblick, ich meine, der Körper schüttet ja dann auch Glückshormone aus, für einen Augenblick lang etwas wirklich Gutes geleistet zu haben. Ja? Also eine erfolgreiche Spielleitung macht glücklich,
ganz im Ernst. Jetzt muss man ja auch noch wissen, dass Sie ja jetzt nicht nur Schiri sind, sondern auch Kulturjournalist, Literaturkritiker, sogar Dozent für Literaturkritik an der Uni in Köln. Schon eine große Fallhöhe, oder? Zwischen der Literatur und dem Bolzplatz draußen. Liegt da für Sie der Reiz?
Ich habe das eine Zeit lang gedacht, dass da eine Fallhöhe wäre, bis ich gemerkt habe, dass das eigentlich genau dasselbe ist, was man da tut. Also Literaturkritik und Schiedsrichter ist kein so wahnsinnig großer Unterschied, außer dass man sich beim Schiedsrichtern auch noch bewegen muss. Aber letztendlich habe ich tatsächlich bemerkt, ob das ein angenehmer Wesenszug ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber habe ich tatsächlich bemerkt, dass es offenbar in meinem Wesen liegt, kritische, aber für mich und hoffentlich für andere auch begründete Urteile zu fällen.
Okay, habe ich verstanden. Vielen Dank, Christoph Schröder, für dieses faire Gespräch. HR Info, das Interview mit einem Schiedsrichter darüber, was einem Schiri auf einem Amateurplatz in Hessen alles so widerfahren kann, im Guten wie im Schlechten. Ich bin Stefan Büchler und unser Gespräch finden Sie natürlich auch als Podcast bei hrinforadio.de.